Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Tut natürlich extrem weh. Wir haben uns mehr vorgenommen. Ich fand, wir sind super ins Spiel reingekommen. Die ersten 30 Minuten waren sehr stark von uns. Da hatten die Bayern wenig Chancen und ich hatte eher das Gefühl, dass wir am Drücker waren. Ja, dann kurz vor der Pause hatten die Bayern ihre Phase, wo sie aufs Tor machen. Dann kommen wir gut zurück mit dem 1-1 und dann ist ein bisschen ein Bruch im Spiel. Dann darfst du natürlich nicht 2 Minuten später das Gegentor fressen und dann innerhalb von 5-6 Minuten das Spiel aus der Hand geben. Das tut weh, das müssen wir aufarbeiten und ja, am besten nächste Woche besser machen.
Das waren die ernüchternden Worte von Grischa Brömel, dem VfB-Neuzugang, aus den Katakomben des Schlauchboots zu Fröttmanning, der Münchner Arena. Und ja, was soll er auch anders sagen, ehrlich gesagt. Ernüchterung ist natürlich angebracht nach so einem Ergebnis, nach so einer Klatsche oder einer Watschen, wie man in München sagt. Darüber spreche ich mit Felix Mahler. Felix, guten Morgen.
Ja, Klatschen in München haben mehr Tradition als.
Bitte so ist es, genau. Und wir nehmen jetzt die 416. Podcast-Folge durch. Und ganz ehrlich, ich habe mir ganz kurz überlegt, Felix, dass wir eigentlich überhaupt nicht über das Spiel sprechen. Ja, machen wir ja immer. Wir machen ja immer das zurückliegende VfB-Spiel. Ist eigentlich immer so der Opener für unsere Sendung und dann gehen wir halt so unser Programm durch. Aber ehrlich gesagt, ich hatte wenig bis gar keinen Bock. Nichtsdestotrotz, wir müssen durch. Wir müssen durch. Du warst dort. Ich habe das Spiel am TV geschaut und auch gecovert für unsere Redaktion. Leg mal los. Was blieb bei dir hängen?
Ja, also ja, am Ende doch ein bisschen mehr Frust oder Genervtheit über den Ausgang, als ich gedacht hätte, weil ich habe da auch schon die 1-6 und 1-4 und das eh nicht alles gesehen. 4-2 im April. Das ist ja, dass du da verlierst noch mal höher, ist ja fein. Was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ist halt dann so ein bisschen diese Phase nach dem 3-1 und auch leider so ein bisschen dieses Gefühl von Muster, selbst in der Phase mit einem Trainer wie Hoeneß, wo es ja eigentlich gegen jedes Team besser lief, außer gegen die Bayern. Da kriegst du jedes Mal aufs Neue dieselbe Watschen und immer auf dieselbe Art und Weise, habe ich so das Gefühl. Das ist, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, weil in München kannst du verlieren, das wird den allermeisten passieren, bis zum 3-1 auch fein, dass du nach deinem Ausgleich wieder 2 bekommst in gefühlt 4 Minuten, ist leider auch irgendwie typisch München, aber auch typisch VfB in München. Aus rein Fansicht oder Fanblock-Sicht muss man ja so abgestumpft mittlerweile sagen, ich glaube, es war mein 7. Mal in München, dass ich mich ein bisschen an diesem 1-1 aufhänge, weil selbst den Moment von einem 1-1, von einem Tor, das irgendwie noch interessant ist in München, hast du nicht immer. Also das nehme ich mir fast als kleinen Sieg mit. Aber dass du halt danach nicht einfach beim 3-1 bleibst, dass du ein bisschen auf Schadensbegrenzung gehst, dann wirklich noch das 4. bekommst, das 5. bekommst, das ist dann eine Geschichte, die mich ein bisschen nervt.
Ich bin irgendwie zwiegespalten. Zum einen solltest du grundsätzlich mittlerweile von der Saison von 32 Spielen ausgehen, weil die beiden gegen Bayern kannst du einfach abschenken. Ja, das ist einfach Quatsch. Die sind dem Wettbewerb enteilt, die haben eigentlich nichts mehr verloren in der Bundesliga. Die sollten in irgendeine Super League oder sonstigen Quatsch Fußballspielen gehen, aber mit einem, sag ich mal, ordentlichen nationalen Wettbewerb hat es ja nichts mehr zu tun, was hier passiert. Und zum anderen, wenn du dann inhaltlich wirst, wenn du das Spiel anguckst, dann bleibt mir am meisten hängen, dass ich das halt von Hoeneß nicht gut finde, so wie er seine Mannschaft da reinschickt und wie er dann im Ingame-Coaching nichts tut, was den rollenden Zug sozusagen auffällt. Ja, wenn ich reingehe mit dieser Marschroute, mit dieser taktischen Marschroute und habe eine Mannschaft, die das halt nicht 90 oder besser 100 Minuten Vollgas durchhalten kann, und das kann der VfB zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dann darf ich diese Marschroute nicht wählen. Oder aber ich muss sagen, rechtzeitig sagen, und das schon im Vorfeld meinen Jungs einimpfen, Leute, wenn wir dann soweit sind, dass wir auf Augenhöhe da sind, das standen die waren auf Augenhöhe bis zum 1-1, dann müssen wir was ändern. Dann muss ein Automatismus greifen, dann müssen wir das irgendwie anders machen. Aber wir können nicht so weitermachen. Weil sonst, wie gesagt, kommen dann die 6 Minuten, und wenn die einmal aufziehen, hast du halt wenig Möglichkeiten. Das, finde ich, ist nicht gut gelöst gewesen vom Trainer und auch nicht von der Mannschaft. Das kann natürlich auch aus der Mannschaft rauskommen. Eigentlich braucht es ja gar keinen Impuls vom Trainer, sondern ich muss sagen, hey, wir haben jetzt 60 Minuten lang unser 1 gegen 1 Pressing über das ganze Feld durchgezogen, die Manndeckung gespielt, jetzt müssen wir vielleicht was ändern. Ja. Und das ist halt nicht passiert und das ist schade, weil wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, über Veränderungen, Lerneffekte, Entwicklung mit Blick auf die Champions League, das gilt aber in der Liga halt genauso und das war, finde ich, dann schon ernüchternd, wenn sie das wieder mal gezeigt haben, dass sie halt nichts gelernt haben aus der Vergangenheit.
Ja, genau das meinte ich. Also deswegen meine ich, ab dem 3-1 gehe ich dann doch ein bisschen genervt daraus, weil dieser Lerneffekt ausbleibt in München. Ich habe jetzt nicht genau in Zahlen im Kopf, aber du hast ja unter Hoeneß dann irgendwo da 0-4, 0-3, 2-4, 1-5. Da ist nicht viel Effekt, nicht viel Besserung. Und damit meine ich auch nicht, dass du dich jetzt wie Augsburg hinten reinstellen musst, 90 Minuten lang. Aber wenn ich dann halt so Aussagen höre, wie von Pavlovic danach, der sagt, mit der zweiten Halbzeit brechen sie ein, dann sind wir da. Und Kimmich, der sagt, Manndeckung funktioniert, aber halt nur 60 Minuten, dann sind wir da. Das ist halt ein bisschen zu klar. Und dann muss ich vielleicht meinen Ansatz doch in München ein bisschen anpassen. Das garantiert dir keine Punkte, aber halt zumindest kein 1-5. Oder dann bleibst du beim 1-3. Und dann auch die Art und Weise davon stört mich halt, weil es dann auch defensiv, da kann der Trainer auch nicht viel dran rütteln, viel zu einfach war. Du kannst das vierte und fünfte noch kassieren und ich sage, ich gehe all in jetzt, 60. 3-1, ich will irgendwie noch einen Punkt holen, lass nochmal Anschlusstreffer kommen, aber sind sie ja nicht. Also ich kann mich an keine wirkliche Großchance nach diesem 3-1 erinnern, die dann trotzdem noch so die Tore zu fangen, als hättest du hinten einen Mann weniger und hättest du Preto nicht im Tor gehabt, wären es vielleicht 6-7 gewesen.
Ach was, du gehst das mit 8-9 da raus, ohne Fabi. Ja. Ohne Fabi gehst du mit 8-9 Stück da raus.
Ja. Das ist halt dann der ausbleibende Lerneffekt, wie gesagt, spezifisch in München, sonst hast du ja eigentlich gegen jedes Team eine Chance und gehst gegen die meisten mittlerweile ja sogar als Favorit ins Spiel, aber wie gesagt, in München brauchst du leider, und das finde ich so, dass die Quintessenz, was ich irgendwie schade finde, weil der Mann hier eine brutal gute Zeit prägt, selbst unter Hoeneß brauchst du nicht nach München fahren und das finde ich einfach vom Gefühl her schade.
Ja. Und mein, ein Stück weit, ganz ehrlich, wenn ich diesen Weg jetzt nehme unter Hoeneß, dann ist natürlich irgendwo die Erwartungshaltung eine andere, wie sie einst die mal war und dann kann ich einfach damit rechnen, dass eine Mannschaft, die von sich selber sagt, wir gehen in die Champions League und haben gewisse Ambitionen, in so einem Spiel anders auftritt, so, in diesen Situationen, die wir gerade angesprochen haben. Da muss was passieren, da muss eine Reaktion kommen, die darf von außen kommen, darf aber auch von innen kommen. Aus der Mannschaft selbst heraus. Und das ist beidseitig nicht passiert. Und das macht einfach nur, ja, mich nervt halt. Und du fragst dich dann tatsächlich einfach wieder, und das ist eigentlich das Schlimmste, wo stehst du denn? Ja?
Ja.
Weil so eine richtige Standardbestimmung war das ja nicht. Du hast einfach wieder mal gezeigt, dass die alten Fehler, die schon zigmal da waren, wiederkommen. Und so da sind, immer noch, wie auch immer. Und umso spannender wird das, was jetzt ansteht. Ne? Du hast jetzt mit Köln Stavanger und dann ist, glaube ich, Hoffenheim. Ne? Hast du jetzt richtige Spiele, die halt wirklich dann zeigen müssen, wohin die Reise geht. Wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen, wann kannst du erstmal so blicken, wie es aussieht, das ist diese Länderspielunterbrechung, die Ende September kommt. Dieser erste Block, den du bis dahin gespielt hast mit den 4 Ligaspielen, ein Champions League, ein Pokalspiel. Der zeigt dir auf, wie es aussehen wird. Und momentan muss ich sagen, weiß ich noch nicht. Ja, also klar, ja. Rostock gut, Bayern schlecht. Im Endeffekt kannst du sagen, wir fangen jetzt bei null an. Ja?
Naja, du hast echt den Moment, wo du sagen kannst, die Saison beginnt gegen Köln.
Genau.
Und das bei beiden Spielen den Faktor vom Nebensatz. Du kannst sagen, Rostock war cool, aber Drittligist. Und du kannst sagen, München war scheiße, aber halt auch die Bayern. Das passiert 16 anderen Bundesligisten genauso. Du hast Standortbestimmung angesprochen. Die hätte ich auch vor dem Spiel nicht gebraucht. Du bist weiterhin nicht auf dem Niveau von den Bayern, wie alle anderen Bundesligisten auch nicht. Deswegen kann ich bei deiner Liga-Einschätzung auch mitgehen. Irgendeine Notiz, die ich mir gemacht habe, ich schreibe während dem Spiel immer mit, war dann irgendwann, ja komm, gib dem zweiten Platz irgendeine Trophäe, gib dem Pokal eine Medaille, irgendwas, weil dieser erste steht halt fest. Weil wenn du, und auch das, um es in Richtung Saison zu münzen, ich bleib positiv, der VfB ist und bleibt ein Top-5, Top-4-Team, da glaube ich auch weiter dran. Und selbst so ein Team, oder letztes Jahr Leipzig zum Saisonauftakt, war glaube ich eine 6-0, selbst so ein Team bekommt in München halt genauso drauf wie der VfB am Freitag. Und das ist halt einfach für den gesamten deutschen Fußball kein gutes Zeichen, aber auch nichts Neues.
Ich weiß, dass du dir noch mehr Notizen gemacht hast und deswegen hören wir jetzt einen Jingle.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Dann leg mal los.
So richtig will ich gar nicht, aber wir müssen ja trotzdem vorlesen. Und immerhin, es geht los. Auch die neue Spalte des Excel-Dokuments kann gefüllt werden. Bundesliga-Daten. Bayern 4,06 Expected Goals, der VfB bei 1,11. Schüsse aufs Tor waren 9:4, also ich aufs Tor, nicht alle Schüsse. Großchancen 7:2, das sind wir auch beim Thema Predlo nochmal, der ein paar entschärft hat. Ballbesitz haben wir 59:41% für die Heimmannschaft. Pässe 5:48 bei den Bayern, 379 beim VfB. Passquote bei beiden jetzt nicht so überragend, 83% bei den Bayern ist für die jetzt auch nicht die Welt. Beim VfB halt wieder unter 80 mit 76. Ecken 9:3, auch das ist halt ein Beispiel, diese erzwungenen Ecken, diese Abschlüsse, diese Blocks, Laufleistung waren sie auch besser, die Bayern, 121,1 Kilometer zu 117,9 beim VfB, auch Sprints haben sie mehr gezogen, 187 zu 172, also jetzt nicht elementar viel mehr, aber eben trotzdem ein paar, selber auch bei Zweikämpfen, 100 Stück gewonnen, die Bayern, 84 der VfB. Und begangene Fouls, da war der VfB durchaus mal da, das kennen wir nicht so häufig, 10 bei den Bayern und der VfB 17 Mal gefoult. Und dann noch ein paar kleinere Geschichten noch drumherum, die jetzt nicht in diese Bundesliga-Daten fallen direkt. Der VfB hat weiterhin keinen Sieg gefeiert im dritten offiziellen Eröffnungsspiel der Bundesliga. Ein Remis, zwei Pleiten. Die Bayern haben jetzt die letzten 7 Pflichtspiele gegen VfB in Folge gewonnen und blieben jetzt auch zum 15. Mal in Folge ungeschlagen an einem ersten Spieltag. 13 Siege, 2 Remis, laufender Bundesliga-Rekord. Also auch da kein guter Zeitpunkt, um auf die Bayern zu treffen. 35 Tore fielen am gesamten ersten Spieltag, also der hat durchaus Spaß gemacht, weil so viele waren zuletzt vor 6 Jahren, da waren 36 Tore, das waren halt durchaus spektakuläre Partien dabei, auch zum Beispiel eine Pleite von Leverkusen in Elversberg. Und die letzte Statistik, das ist dann genauso ein Gold, was ich finden möchte für diese Daten. In seinem 96. Bundesligaspiel unterlief Joshua Wagnermann kurz nach seinem eigenen Treffer erstmals ein Eigentor. Der zuvor letzte Stuttgarter, der in einem Spiel vorne und hinten traf, war Federico Barba am 2. Mai 2016 bei diesem legendären, ich glaube mit eins der letzten Montagabendspiele, dieses 2:6 in Bremen auf dem Weg zum Abstieg.
Dieser Bayern-Block, den wir hier gerade besprechen, wird immer mehr zu so einer Art Zahnbehandlung. Ja? Das ist irgendwie nicht so geil. Ja? Das,
ne? Nee. Aber deswegen gut, dass sie weg sind. Das war noch so ein Stichpunkt. Gut, erster Spieltag, weg. Du musst nicht, du weißt nicht, auch am 20. Boah, muss ich da hin. Du hast es direkt weg.
Gut, dann würde ich auch sagen, wir verzichten auf weitere Ausführungen, gehen in die Werbung und blicken danach auf die Dinge, die wirklich wichtig sind in diesen Tagen.
Werbung.
Christian, ich steck so richtig im Dilemma.
Was ist denn jetzt schon wieder, Philipp?
Naja, du kennst mich. Seit Jahrzehnten sammle ich die WM-Alben von Panini. Jetzt ist das Turnier vorbei und mir fehlen immer noch Sticker. Aber niemand hat mehr welche. Überall ausverkauft.
Da kann ich dir jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal weiterhelfen.
Du hast einen Tipp? Sag an.
Geh einfach zu unserem Partner stickerpoint.de. Die haben noch jede Menge WM-Sticker vorrätig. Da gibt's auch das ultimative Update-Pack mit allen Spielern, die beim Erstdruck nicht dabei waren. Auch Dennis Unda vom VfB ist da mit drin.
Nice, das mache ich.
www.stickerpoint.de, die Adresse für die ganze Welt der Sticker und Sammelkarten. Da gibt's viel mehr als nur Fußball.
Werbung Ende.
Jetzt habe ich natürlich die Latte relativ hochgelegt, ob dieses ganze Mercato-Zeug wirklich so wichtig ist. Ja, das liegt im Auge des Betrachters, sagen wir es mal so. Ja, ich kenne genug die Szenen, den Abend herbei. Ja, an diesem Abend, Dienstagabend, 20 Uhr, schließt die europäische Transferliste und dieses ganze Gezeter und Gedöns und hyperventilierende Transferkarussell-Geschäft ist dann zumindest mal für ein paar Wochen nicht mehr so präsent. Die anderen sagen, geil, geil, Gossip, mehr, ich brauche mehr, ich brauche es wie Methadon. Ja? Die Junkies der Transfer-News, die sehen das logischerweise anders als die anderen. Ich bin irgendwo so in der Mitte unterwegs. Ja? Ich weiß, wir brauchen es halt für unser Geschäftsmodell. Ja, es ist tatsächlich natürlich wichtig, diese Themen mit zu behandeln. Aber ich weigere mich konstant, seit ich in diesem Job bin, es tatsächlich als Kernbestandteil unseres Geschäftsmodells oder als einziges vielleicht sogar Geschäftsmodell, das wir haben, zu betrachten, weil es mir einfach so übel ja, also es ist wirklich, es gibt Tage, da nervt es einfach nur noch. Ja, und ich würde so viel lieber meine Zeit und Energie für Themen einsetzen, die damit überhaupt nichts zu tun haben, aber es bleibt ja manchmal nichts anderes übrig. Wie hast du denn bisher so diese Phase erlebt, diese Transferphase generell?
Vor allem die Schlussphase nervt. Also ich fand es bisher eigentlich echt in Ordnung, weil du ja, wir haben ja schon oft über Kader gesprochen, gar nicht so viel Bewegung hattest wie jetzt in den letzten Sommern mit großen Abgängen und eher noch cool eingekauft hast und den Kader erweitert hast. Erst der Tag gestern, wie gesagt, das sind alles auch immer nur Gerüchte und wir gehen ja auch gleich drauf ein, aber man merkt dann schon, okay, jetzt haben wir einen Tag, anderthalb vor Deadline Day, nehmen jetzt hier auch am Dienstagmorgen auf, also wird noch einiges passieren. Wir schreiben gerade 10.22 Uhr, nur dass ihr da Bescheid wisst. Das ist schon nervig. Also jetzt dieser Montag gestern hat mich schon durchaus irgendwie genervt, weil du natürlich auch dann bombardiert wirst, weil klar, die Kollegen, die sich um VfB kümmern oder VfB-Fans sind, schicken natürlich hier und da rein, was passiert nicht und hast du das schon gelesen? Und ja, da habe ich mich doch dann irgendwann dem Dienstag 20 Uhr oder lass es irgendwie 21 Uhr sein, bis alle Meldungen durch sind, entgegengesehnt.
Das ist so. Wir können zum Stand jetzt Aufnahme sagen, Jovanovic zu Udinese ist durch zu den Konditionen, die ihr überall lesen könnt. Ja, das wird also vollzogen werden, bis die Liste schließt heute Abend um 20 Uhr. Der VfB kassiert eine Sockelablöse, die höher ist als die 5, die er einst bezahlt hat. Bei 6,5 ungefähr liegt die. Dazu kann es sogenannte Add-ons geben, also Boni, die eintreten können, wenn der Spieler genügend Einsätze beispielsweise sammelt. Ja, sie sind relativ einfach zu erreichen. Und bei Mirza Čatović kann man Ähnliches sagen. Der wechselt zu Barcelona Athletic. Das ist also die zweite Mannschaft. Der Katalan, ähnlich wie das Noah Darvich einst gemacht hat, geht er diesen Weg. Der VfB kassiert eine Leihgebühr, die liegt bei 1,5 Millionen etwa und kann auch da sind Einsätze beispielsweise relevant durch das Erreichen gewisser Ziele deutlich ansteigen, um das Dreifache bis Vierfache ungefähr. Das sind so die Dinge, die wir eigentlich jetzt schon als final vermelden können. Das wird alles offiziell werden im Tagesverlauf. Und das gilt möglicherweise auch für Joscha Wagnermann, der Mann, der legitime Nachfolger von Federico Barber. Ja, der kann bald sich Spieler von Hull City nennen. Auch das dürfte wohl voll durchgehen heute, da dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Der VfB gibt den Spieler frei, behält dafür Leo Sergio, der einst auch Abgangskandidat war und auf dieser Stuttgarter Streichliste stand, von der wir öfter auch schon gesprochen haben, die es zur Saisonbeginn oder zum Vorbereitungsbeginn noch gab. Und Joscha sucht bei den Engländern eine neue Herausforderung und der VfB hat auch deswegen das jetzt noch freigegeben oder dem zugestimmt, weil die Konditionen passen, aber vor allem auch, weil Lolo Assignon doch schon sehr weit ist nach seiner Schulterverletzung. Also da könnte es gut sein, dass der sogar noch vor dieser Länderspielunterbrechung Ende September mal wieder in einem Spieltagskader auftaucht.
Ja, finde ich alles, was du erzählt hast, vollkommen legitim. Also Jovanovic-Wechsel, klar, vielleicht hättest du ein bisschen was erhoffen können nach einer Vorbereitung, aber da täuscht es ja häufig. Wenn ihm das passt mit Italien, dann ist es fein, dass du da sogar noch Profit rausdrehst, ist auch mehr als fein. Da hat er beim VfB jetzt nicht unbedingt viel Spielzeit bekommen oder viel dafür tun können, dass das wächst. Katovic, klar, irgendwo schade, weil Jugendspieler, aber auch da war ja klar, die Trennung erfolgt irgendwann. Dann finde ich auch Barcelona die coolere Option als jetzt Salzburg oder Hoffenheim oder was noch im Rennen war. Mal gucken, ob er wirklich irgendwann auch mal auf der Bank sitzt bei der A-Mannschaft. Wäre ihm ja irgendwo zu gönnen. Wagnermann zu Hull City ist auch fein, vor allem wenn Stergio bleibt, was mich irgendwo freut. Ich finde, den hat man irgendwie ein bisschen zu schnell abgeschrieben. Auch da natürlich Verletzungen ein Thema gewesen. Aber der hatte ja auf jeden Fall mal seine Phase beim VfB. Dann hast du noch mit Nati einen, der verletzt ist, aber der hinten rechts eingeplant ist an sich. Du hast Arsene Jordan angesprochen, wo ich mir und auch ein bisschen mehr auch erhoffe. Das war ja, glaube ich, auch das Ziel, dass er die Nummer eins wird und ein Wagnermann zum Beispiel ablöst oder zumindest in klaren Konkurrenzkampf mit ihm geht, was noch nicht 100% erreicht ist, aber hoffentlich kommt er da gut aus der Verletzung zurück. Deswegen finde ich passt alles und damit hätten wir eigentlich auch nahezu alle 1, 2, 3 Spieler, die noch gehen, die Herr Werle am Sonntagabend angesprochen hat, fast schon abgehakt gefühlt.
Genau, heißt auch, dass Amin Aldakil weiter hier bleibt, dass Stefan Drlacar weiter hier bleibt, der Torhüter. Was noch offen ist, ist Jeremy Arevalo, ja, der dürfte zwar in der U21 weiter eingesetzt werden bei Nico Willig, aber ob das der richtige Nährboden ist für Weiterentwicklung. Fakt ist, der VfB hat ihn jetzt im Winter geholt und seitdem ist nicht das passiert, was man sich erhofft hat, was man sich vielleicht auch gewünscht hat, was man in ihm gesehen hat. Der Junge braucht aber Spielzeit, Minuten in die Beine und für die dritte Liga ist er eigentlich zu gut. Ja, mal schauen, ob sich da noch was auftut, auch bis 20 Uhr. Und dann bleiben noch die beiden großen Elefanten im Raum. Ja, ja, wie heißen denn die Elefanten?
Ja, Jamie Leveling und Elkanus.
So ist es, genau.
Ja, zu denen es ja beide Gerüchte gab, gibt Leveling Rom, Elkanus war, glaube ich, mal irgendwann wieder in Newcastle reingeschmissen. Ist immer schwierig, das zu bewerten, was da jetzt irgendwie Hand und Fuß hat und was nicht. Vielleicht kommen die Saudis nochmal, die ein längeres Transferfenster offen haben. Ich glaube, vor allem Leveling hat den meisten Fans so ein bisschen Schrecken eingejagt, als die Berichte kamen. Will er zu Rom, will er nicht zu Rom, Ablöse. Aber da hast du mir schon im Vorgespräch ein bisschen mehr klar gemacht zu ihm.
Ja, du darfst einfach nicht vergessen, und das ist auch bei dieser Demirovic-Sache einfach komplett unter den Tisch gefallen. Das ist der Spieler selbst. Was will der Spieler? Was hat der Spieler auch vielleicht öffentlich kommuniziert? Das war im Fall von Demirovic klar. Der hat klipp und klar gesagt, da standen David und ich ihm gegenüber in Krasau war das. Ich werde hier nicht weggehen. Ich habe hier alles, was ich brauche. Mir geht's hier gut. Und ja, dann soll der Pejinovic kommen. Ich möchte, dass der kommt. Ich möchte, dass mehr Qualität in unseren Kader kommt. Das hilft uns allen. So agieren Top-Leute. Ja, die sagen nicht, oh, jetzt kommt da einer für meine Position. Da gucke ich, wie ich hier Land gewinne. Nee, die sagen, geil. Bringt uns weiter. Bringt auch mich weiter. Ja. Und bei Leveling ist es ähnlich. Der hat klipp und klar kommuniziert, dass er hier alles hat, was er braucht. Dass er seine Zukunft hier sieht. Und dass da schon sehr, 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 sehr viel passieren müsste, ehe er da ins Grübeln kommt. Und ganz ehrlich, AS Rom ist halt nicht sehr, sehr, sehr viel. So, ja. Und solange, das ist halt auch grundsätzlich immer wichtig in dem heutigen Geschäft, solange der Spieler nichts möchte, wird auch nichts passieren. So, ja. Weil in dem heutigen Transfergeschäft haben nicht die Vereine die Hoheit, ja, sondern der Spieler ist es. Die Spieler sind es. Und deswegen kann man bei ihm wirklich davon ausgehen, dass da nichts mehr passiert. Und bei Bilal verhält sich es ein bisschen anders. Aber auch im europäischen Markt sehe ich da, glaube ich, eher schwarz, weil die Summen nicht angeboten werden, die der VfB haben möchte. Und die Summen, die der, man muss ja immer, ein Transfer, du kaufst die Transfersumme. Ja, das ist auch das Geschäftsmodell von Transfermarkt.de. Die Transfersumme besteht immer aus mehreren Komponenten. Zum einen den tatsächlichen realen Marktwert. Zum anderen aber auch, du kaufst ja Fantasie, Potenzial, Entwicklungsmöglichkeiten. Und bei Bilal ist es so hoch, dieses Potenzial. Und damit auch die potenzielle Transfersumme, die man einmal einnehmen kann. Der ist jetzt eigentlich erst zum 1.7. fix hierher gewechselt. Bisher war er ausgeliehen. Dann hat jetzt die Kaufpflicht gezogen und formal juristisch ist er seit dem 1.7. erst VfB-Spieler. Ja, also voll und ganz steht hier unter Vertrag. Der Vertrag geht bis 2030. Da kann und wird, da bin ich sehr, sehr sicher, noch so viel passieren in seiner Entwicklung, seines Wertes, dass du jetzt das VfB Stuttgart mit dem Klammerbeutel gepudert wärst, würdest du den jetzt für 40 Millionen abgeben. Weil du halt in 2 bis 3 Jahren, wenn es sehr gut läuft, sogar das Doppelte kassieren kannst. Ja? Wenn es normal läuft, 50, 60 Standard. Das muss, wird drin sein bei diesem Spieler. Und wenn diese Angebote nicht da sind, dann wäre der VfB jetzt wirklich falsch beraten, ihn abzugeben. Was man halt noch, wie gesagt, als kleine Hintertür wissen muss, in diesem Gesamtkomplex ist der saudi-arabische Markt. A, dort kann noch länger hingewechselt werden. Und B, denen ist Kohle vollkommen scheißegal. Also da gibt's einfach, ja. Das ist ähnlich wie in England, wobei da ja auch ganz viel saudi-arabisches und katarisches und sonst wie Geld drin ist in diesem Markt. Die haben, also die Relationen, die sonst so eigentlich gelten, die gelten für diese Clubs halt nicht. Ne?
Ja, und auch da wäre es ja irgendwo dann kurz vor witzig, wenn dann der Mio erst als Owner Saudi wechselt. Das hätte irgendwie auch seine
so
Geschichte.
So habe ich es noch gerade gesehen, stimmt, ja, natürlich.
Aber ja, also ich glaube auch grundsätzlich ist es gut auch für die Fans, wenn das Gefühl da ist, dass du jetzt nicht unbedingt irgendwie beinelos wirst noch auf den letzten Meter, vor allem keine wichtigen, nachdem du es ja letzten Sommer eigentlich immer getan hast. Und gab immer das Thema, brauchen sie Einnahmen, natürlich brauchen sie Einnahmen, aber die kommen ja dann zumindest so Stück für Stück. Das sind dann die Milosevic, die Jovanovic, dann Katovic oder ein Wagnermann, das sind ja auch alles immer diese 5 bis 10 Millionen dann pro Spieler, die hier und da reinkommen, bisschen Gehalt noch runter. Also ist ja nicht so, als würde der VfB hier komplett ohne Einnahmen aus dem Sommer laufen. Und deswegen finde ich es gut, auch gerade mit dem Champions League-Jahr, wir hatten es schon bei Demirovic, dasselbe wäre auch bei Leveling der Fall gewesen, jetzt mal in den Raum geworfen, wäre jemals abgangs lustig gewesen, was er offensichtlich nicht war, dann auch da ist er ein Problem bekommen hinten. Wenn du Wagnermann und Leveling abgibst, ist die rechte Seite echt bisschen spärlich besetzt. Wenn das alles so nicht eintritt, Bilal mal gucken, steht der Kader echt sehr, sehr gut da und dann ist es, glaube ich, ein Sommer, mit dem man sehr zufrieden sein kann.
Du kannst auch nicht, also bei allem Glaube, den ich noch an den Jungen habe, du kannst auch nicht deine komplette rechte Offensivseite verkaufen. Du gibst Jovanovic ab, du gibst Leveling ab, du gibst Wagnermann ab und hast dann nur noch Wanani. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also
oder
das,
vielleicht
das
noch
macht,
einen Leo Sauer.
Ja, wenn du ihn auf die andere Seite ziehst, ja. Aber das macht kein Kaderplaner. Das macht Daniel Ebert nicht. Das macht auch Wohlgemuth nicht mit. Das, und Höhle schon gleich gar nicht. Ja? Also da müsst ihr, und wenn das jetzt so bleibt, wie gesagt, Dienstagmorgen, jetzt mittlerweile 10.34 Uhr, wenn das jetzt so bleibt, wie sich heute Morgen gestaltet, dann darf man getrost konstatieren, das ist der beste Kader, den der VfB Stuttgart seit 1893 seinen eigenen nennen konnte. Ja, man hatte noch nie einen Kader, der in der Spitze und in der Breite so besetzt ist wie der. Sollte das so bleiben und diese beiden Elefanten tatsächlich weiterhin hier Fußball spielen.
Der ja noch nicht mal komplett vollständig ist. Dir fehlt ein Asignano verletzt, dir fehlt ein Nati verletzt, dir fehlt ein Leo Sauer verletzt. Das kommt alles noch. Vor allem Leo Sauer hatte ich, also wenn ich hier und da an Kader denke, fällt der mir recht spät ein, weil er einfach noch nicht in Erscheinung getreten ist.
Genau.
Der ist ja auch ein Zugewinn.
Oft so, also, bei so Neuzugängen, die dann verletzt sind oder eine Weile brauchen, dann hast du irgendwann verlierst du den komplett, der fällt hinten runter.
Ähnlich zu Alda Kiel, der so lange verletzt war, der ist ja auch noch da.
So, hoppla. Lass uns mal auf die Champions League blicken. Und zuallererst zwei Dinge. Ich muss einmal Entschuldigung bitten, weil mir wurde oft gesagt, ich hätte dich letzte Woche in unserem Stream viel zu wenig ausreden lassen.
Ach, komm.
Ich bitte hier wieder um Entschuldigung. Und B, ich möchte Danke sagen, weil ich das fantastisch fand, wie viele Leute uns zugeschaut haben, wie viele Leute uns gefeedbackt haben auf das, was wir da getan haben. Das macht dann einfach nochmal besonders Spaß, wenn du eben genau das erhältst für deine Arbeit und deinen Einsatz. Und unterm Strich stand ja wir beide hätten auch ohne das riesen Spaß gehabt, aber es macht natürlich noch mehr Spaß, wenn es wirklich funktioniert. Über 10.000 haben das Ding mittlerweile angeschaut, im Nachgang auch. Glaube im Peak waren 800 Leute da drauf. Das war schon sehr, sehr geil.
Wir waren sehr lange quasi bei 800 Live-Zuschauern, was echt eine sehr coole Marke ist. Hat sehr großen Spaß gemacht, wie jede Auslosung bisher. Irgendwie Auslosung ist immer was, nochmal ein anderes Feeling, Champions League noch oben drauf. Das ist jetzt, war schon angesprochen, glaube der meistgeklickte Livestream bei uns, der hat gerade so die erste Champions League Auslosung abgelöst. Und ja, sehr cool gewesen und ja auch absolut inhaltlich sehr wichtig. Also so oft, wie uns der Chat hier und da beigestanden ist oder hier und da fast belehrt hat, was irgendwelche, die dürfen ja gar nicht und die haben ja schon und die spielen ja doch dort. Das war
Stefan
schon sehr, sehr
gut. Stefan hat sich hervorgetan.
Ja
also nochmal für alle, der VfB spielt gegen Viking Stavanger, Club Brügge, Inter Mailand, OSC Lille, PSV Eindhoven, Galatasaray Istanbul, Slovan Bratislava, und einen Club habe ich vergessen jetzt. Ja, 7 waren's. 7 von 8.
Warst du bei 7? uns fehlt noch.
Atletico Madrid, Atletico. Um Himmels Willen. Atletico Madrid habe ich vergessen.
Der doch nicht Nico Gonzalez Club. Der Mann war nur ausgeliehen, das war mir auch so nicht bewusst. Der spielt bei Juve, hat getroffen vor kurzem.
Wir hatten eigentlich gedacht, wir sehen Nico Gonzalez noch einmal wieder. Aber der sieht jetzt vielleicht Nick Woldemade. Mal gucken, jetzt, was da bei Juve dieses Jahr für ein Kader, weißt du, bei denen auch nicht so genau. Da passiert noch hinten raus meistens viel.
Die jetzt auch Europa League spielen.
Nächste Woche schon ist der erste Spieltag angesetzt, am 9.9., am Geburtstag des VfB Stuttgart. Schaut Viking Stavanger vorbei. Was sagt man dazu, Felix?
Ich finde es einen guten Start. Ich finde, also, jetzt bringe ich gleich wieder einen Satz, der wieder gefährlich wird, aber der garantierteste dieser Heimsiege, so möchte ich es mal formulieren, oder die größte Chance auf Heimsieg direkt im ersten, direkt noch am Geburtstag. Das Einzige, was da ein bisschen nervt, ist die Uhrzeit, das ist ja wieder so ein 18:45 Anpfiff, aber sonst passt es und ich finde auch das Gesamtprogramm passt sehr gut. Du hast dann Inter irgendwann im November, Galatasaray auch. Hast dann nochmal zwei Heimspiele mit Lille und Brügge, bevor es am letzten Spieltag auswärts nach Eindhoven geht. Das heißt, du kannst es möglicherweise, wenn wir auf die Zwischenphase, Playoff-Phase gucken, vielleicht im besten Fall schon vor dem Spiel in den Niederlande klar gemacht haben, weil das ist ein bisschen schade, dass du am letzten Spieltag natürlich auswärts ran musst. Wie gesagt, davor hast du Lille, Brügge. Das ist schon von der Verteilung, finde ich, auch völlig in Ordnung. Auch das erste Auswärtsspiel bei Bratislava haben sie vor 2 Jahren gezeigt, dass man das gewinnen kann. Also das Mittelpart, der ein bisschen ekliger wird mit Madrid, Istanbul und Inter und am Schluss nochmal die 3 anderen machbaren Gegner rein auf dem Papier. Also ich finde die Verteilung gar nicht mal so schlecht.
Ja, also das ist so. Die Gruppen oder Ligaphase und die Verteilung, die ist gut, aber wenn, ey, guck dir mal den November an, ey. Also der November des VfB Stuttgart, da gibt es nur Bretter, Alter. Ja. Galatasaray, dann Bremen zu Hause, Schalke auswärts, Inter. Das ist alles in allem nicht mit, wie sagt man, oder mit eher mit Vorsicht zu genießen. Ja. Also da muss man wirklich auch liefern. Ja. Das ist der Monat, der tatsächlich, letztes Jahr war es der Oktober, glaube ich, der so intensiv war. Aber von dem, was da ansteht, ist das schon der Frankfurt noch zum Schluss. Also Gala, Werder, Schalke, Inter, Frankfurt. Und vielleicht kommt noch ein Pokalspiel da rein. Wer weiß. Ja. Also das ist schon
ein Brett. Da ist auch ein Pokalspiel drin.
Ja.
Ende Oktober ist das, glaube ich, eine Woche das vor Galatasaray.
Ja, ich glaube, ja.
Müsste Pokal sein.
Also zwischen Leverkusen und Gala kann es nicht sein, aber zwischen Gladbach und Leverkusen.
Ja, genau, ja, Gladbach, richtig. Ja.
Ja. Ja. Ja, ja.
Ich meine, englische Wochen noch und nöcher, das war uns ja allen bewusst. Das wird
ja,
schon,
ja, logisch. Also das ist schon ein großes Kino. Da könnt ihr euch auch drauf freuen, dass wir dann, oder vielleicht freut ihr euch, wir hoffen es zumindest, dass wir dann zweimal die Woche erscheinen mit Podcast statt Folgen. Einfach, weil es die Notwendigkeit ist. Wenn du up-to-date bleiben willst, geht's, glaube ich, gar nicht anders. Ja, ich freue mich sehr. Welche Spiele machst du? Hast du schon, was sagt deine Reiseroute?
Ja, das ist ja bei mir, selbst bei den Heimspielen mittlerweile interessant, weil ich ja in meiner Rolle hier in Ulm im Basketball gucken muss, dass die ja auch selber europäisch spielen. Also ich habe zum Beispiel am 3.11. in Istanbul Doppelpack. Ich habe die Wahl aus Galatasaray auswärts mit dem VfB angucken oder halt Ulm anschauen, wie sie gegen Başakşehir hier Istanbul spielen. Also der Istanbul-Doppelpack, Basketball und Fußball, aber da in der Woche auch kein Basketball und nichts ist, ist auf jeden Fall Inter eingeloggt. Zumindest die Reise. Tickets ist nochmal eine andere Frage. Ob sonst irgendwo auswärts hinreicht, wage ich gerade zu bezweifeln, aber zumindest die Reise nach Mailand steht relativ fest. Und dann ist da halt noch irgendwie die Hoffnung und Stoßgebete und wie auch immer, dass da irgendwie ein Ticket vom Laster fällt.
Also ich bin Interisti seit glaube ich, Donnerstag. Interisti, schön. Schön mit VPN und einer belgischen IP und einer Wegwerf-E-Mail-Adresse, wie sie das gehört. ganz großartig. Ja, also ich habe natürlich das Glück, dass ich beruflich das schon einige Spiele machen darf. Also alle Heimspiele sind schon mal eingebucht. Dazu Gala und Slovan auswärts. Und wie gesagt, wenn es gut läuft, Mailand ist das Spiel. Haben wir ja schon im Stream gesagt. Ja. Inter ist das Spiel schlechthin. Ja, da wollen natürlich aber auch alle hin. Ja, und ich freue mich schon auf diese weiß-rote Invasion in Mailand. Da geht es einmal schön über den Alpenhauptkamm, egal wie ihr es macht. Es gibt auch, wie schon geschaut, es gibt auch eine relativ geile Zugverbindung von Stuttgart aus. Also ihr müsst ja nicht mal Auto fahren, wenn man es nicht wollte. Mailand hat zwei Flughäfen. Einer davon fliegt Stuttgart täglich an. Also da können wir schon damit rechnen, dass da ein bisschen was passiert. Ja,
das wird gut.
San Siro, dieses Stadion. Da kribbelt sofort wieder. Ich hatte einfach Gänsehaut in diesem Livestream. Tatsächlich, als es loskam, das war schon speziell.
Ich bin ja auch kurz vor aufgesprungen, als das loskam, weil das haben wir gefühlt seit Ende Mai schon und so hofft, dass sowas in die Richtung kommt. Und dann kriegst du genau das.
Wollen wir noch über das Trikot sprechen?
Endlich oder Modeabteilung, so viele Trikots und jetzt endlich auch für die Champions League.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab selten Kaufreiz in den letzten Jahren verspürt, wenn der VfL Stuttgart ein Trikot gedroppt hat. Ja, einfach weil ich so, hat mich einfach nicht so gereizt. Da waren schon schöne Stücke dabei, das will ich damit nicht sagen, ja, aber es war jetzt nie so, dass ich gedacht habe, shut up and take my money. Ja, also das war einfach nicht der Fall. Diese Saison ist es jetzt schon zum zweiten Mal der Fall. Dieses unfassbar geile lilane Retro-Teil, das sie im Sommer rausgegeben haben, habe ich natürlich längst im Schrank. Ja. Und jetzt kommt das zweite Retro-Teil, nämlich das Champions League Auswärts-Trikot. Und das hat einfach nochmal diese ganz besondere Geschichte. Also es gab damals auf dem Weg zum UEFA-Cup-Finale gegen Neapel hat man in der ersten Runde gegen eine ungarische Mannschaft gespielt. Tatra, Barna, keine Ahnung, ich krieg's nicht 1-1 zusammen. Jedenfalls in diesem Spiel oder in diesen beiden, es wurden damals Hin- und Rückspiel gespielt. Das Rückspiel war, glaube ich, in Ungarn. In diesen beiden Spielen, nur in diesen beiden Spielen, hat der VfL Stuttgart dieses Trikot getragen. Ja, das ist auch bei der Ausstellung 100 Jahre Brustring war es zu sehen in der Staatsoper, war es ausgestellt und so weiter. Das ist ein ultra ultra rares Teil, auch Sammler. Da gibt's ja viele im VfB Fanumfeld, kommen da nur sehr schwer ran, weil der VfB ein Großteil der Trikots, so geht die Sage zumindest, ja. Bei dem Auswärtsspiel in Ungarn waren auch viele VfB Fans aus der damaligen DDR dabei, ja, die durften ja dahin reisen, nach Ungarn, nach Deutschland rüber durften sie nicht, aber nach Ungarn durften sie hin und es gab irgendwelche, jedenfalls waren da relativ viele Fans unten dabei und der VfB, die Mannschaft haben diese Trikots einfach verschenkt. Und damals war es ja nicht so, dass das irgendwie auf Halde ewig große Mengen produziert wurden, sondern die haben einfach diese Trikots. Da gab es wohl mehrere Sätze, die sind alle mehr, oder sollen über den Zaun gewandert sein, ja. Insofern gibt's quasi kaum Zeitzeugnisse von damals. Es war ein ganz spezielles Adidas-Trikot mit diesem rot-weißen Muster, wie ihr es eben jetzt auch seht, von Jaco in dem Replika. Liverpool hat damals ein ähnliches Trikot oder dasselbe Trikot gespielt, mit der legendären Candy-Werbung vorne drauf. Kennt vielleicht der ein oder andere. Und jetzt wird dieses Ding neu aufgelegt und ich muss ganz ehrlich sagen, shut up and take my money! Ja, das ist schon richtig geil, das Ding.
Ja, das ist heutzutage undenkbar, dass die Mannschaft, also das ist vielleicht bei
Trikots. Also so geht die Sage, wir werden,
dass damit der Trikotsatz weg ist, ist einfach, das ist eigentlich nicht denkbar. Aber der VfB präsentiert es auch so, schreibt es auch so selber, muss man mal für voll nehmen.
So geht die Sage, genau, und deswegen, also das wird's, glaube ich, schon. Ja, muss doch gucken, wo ich irgendwo noch Platz finde in meinem Schrank. Ja, obwohl der ist zu großen Teilen grün-weiß. Da fuhr ich mal wieder ein bisschen rot dazwischen. Ja,
es sieht schon wirklich gut aus.
Das ist schon richtig gut,
schönes Trikot. Ich finde auch, dass es in weiß übernommen haben. Also dieses rote Trikot war ja schon wirklich lange in irgendwelchen Gerüchteküchen, dass es das vielleicht wird. Jetzt wurde es das auch und haben dasselbe Design aufs Weiße übertragen. gefällt mir auch ganz gut. Und ich muss sagen, bei beiden Trikots gefällt mir auch Longsleeve extrem gut, weil dann dieses Element unterm Ärmel noch deutlich besser rauskommt und nicht quasi so kurz endet, sondern wirklich auch lang gezogen wird. Finde ich sehr schön. Ob davon eins bei mir im Schrank war, muss ich echt noch überlegen, da ich ja Stand jetzt gerade in diesem Trikotsatz alles habe, außer die normalen Torwart-Trikots, von dem her muss man so überlegen, weil der Trikotsatz ja echt sehr schön ist, bis von mir aus diese Ärmel vom Heimtrikot mit den Blasen, das mögen ja nicht so viele, aber gerade das Schwarze, das Goldene haben wir auch schon angesprochen, das sind sehr, sehr schöne Trikots, auch das rote normale Aussatz gefällt mir sehr gut, aber jetzt auch die Champions-Trikots, absolut sehenswert, und dann mal gucken, was sie noch irgendwann rauszaubern mit diesen ein, zwei Sondertrikots, die sie ja auch noch in petto haben dürften oder verwenden dürfen in der Liga. Aber ich glaube, mit dem Champions-League-Trikotsatz darf man mal eine Runde weiterkommen.
Das ist ein schönes Schlusswort und deswegen gehen wir jetzt in die Werbung und dann blicken wir auf einen perfekten Saisonstart.
Werbung.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Werbung Ende.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von stickerpoint.de.
2-1 auswärts, 2-1 zu Hause, 2 Siege, tipptopp, was die VfB-Frauen da hinlegen, Felix, oder?
Ja, das ist schon richtig stark. Also ich weiß nicht, ob man damit unbedingt rechnen konnte. Also gerade bei Hoffenheim, Top-Mannschaft, HSV da auch etabliert. Das ist alles andere als selbstverständlich. Statistisch liest sich's auch wieder relativ, also nicht unverdient, auch wenn es dann erst spät der Siegtreffer war. Wir haben ja auch oft über Tickets gesprochen, glaube an die 3.500 waren, glaube ich, da auch. Das finde ich einen sehr, sehr ordentlichen Start, wenn ich es mal mit so Youth-League-Zeiten zum Beispiel vergleiche. Auch von HSV sind Fans mitgereist, fand ich ganz cool, das so zu sehen, Übertragung in Highlights. Also das darf sehr gerne so weitergehen.
Das darf sehr gerne so weitergehen. Ihr lest auch bei uns auf Stuttgarter Nachrichten und stuttgarterzeitung.de jede Menge Stücke rund um die Frauen, deutlich mehr als das bisher der Fall war. Letzte Woche gab es unter anderem ein Feature von Dafina Rezepi. Am Wochenende waren wir natürlich beim Spiel. Auch jetzt fährt ein Kollege nach Nürnberg, wenn die am Wochenende spielen. Begleitet die Damen dort. Alex Wehrle und Sascha Glas hatten das eine oder andere auch zu sagen. Beim Spiel selbst haben wir natürlich auch aufgearbeitet. Alex Wehrle weiterhin hoch ambitioniert und sagt, das ist ja nur eine Zwischenstation. Bald spielen wir im Neckarstadion und 15.000 Leute brauchen sie dafür, also 15.000 Zahlende, damit das Stadion, sag ich mal, die schwarze Null schreibt. Ja. Allerdings sind da, und das ist der Haken dran, sind da natürlich Männer-Eintrittspreise zugrunde gelegt, also die Ticketpreise, die man in der Bundesliga zahlt, die zahlst du bei der Frauenbundesliga nicht, das heißt, du brauchst eigentlich mehr noch als diese 15.000. Nichtsdestotrotz ein weiterer Beleg dafür, wie ambitioniert der VfB da einfach agiert. Ja, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Nürnberg ist jetzt fast schon Pflichtsieg, ja, muss man eigentlich so sagen. Ja, der fährt hin und nimmt Schmidt. Mal gucken, was nachher hinten rauskommt. Mir gefällt ganz ehrlich, muss ich sagen, Maxi Rall, die Kapitänin, ich schaue der so gerne zu, weil die ist keine Spielerin, die irgendeine herausragende Qualität hat. Ja, die ist nicht in irgendwas besonders gut, aber sie macht halt alles sehr gut, auf einem sehr, sehr guten Niveau, hat kaum eine Schwäche und hat diese unfassbare Mentalität, dieses Winner-Winner-Ding. Das hast du oder hast du nicht, ja. Und wenn die auf dem Platz steht, das macht schon Spaß zuzuschauen, muss ich sagen.
Platz 4 nach 2 Spieltagen.
Ja, kann man mal so machen.
Und nur oder? Etabliert über dir Bremen, Bayern, Wolfsburg. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie wieder VfB da entstanden ist oder jetzt zum ersten Mal in der Liga spielt, meine ich damit. Das ist schon nicht schlecht.
Kann man mal so machen und ist leider auch etwas, von dem der VfB 2 gerade nur träumen kann. Mhm. Denn nach dem Saisonstart muss man sagen, das könnte ins Auge gehen. Also wenn das der Leistungsstandard ist, den wir bisher gesehen haben, am Freitagabend gab es gegen die taumelnden, bisher sieglosen, beinahe schon implodierenden Fortunen aus Düsseldorf auch eine Niederlage. Wenn das der Standard ist, dann wird's schwer, muss ich sagen. Dann hast du ja möglicherweise mit Arevalo, sicher mit Čatović, nochmal zwei Spieler weniger, also auch weniger Qualität. Könnte auch noch sein, das ist eigentlich so nach meinen Informationen auf der Zielgerade, dass heute Tuncay Durna auch noch geht. Ja. Der ist zwar jetzt kein Stammspieler von Willig, aber natürlich jemand, der den Kader breit macht, der eine gewisse Trainingsqualität anbietet, und auch der wird den VfB 2 verlassen. Es fehlt immer noch ein Linksverteidiger, der soll zwar noch kommen bis 20 Uhr heute Abend, aber ja. Alles in allem keine rosige Aussicht für Nico Willig und sein Trainerteam, weil das ist zwar eine Steigerung gewesen zu den Wochen zuvor, fand ich jetzt das Spiel gegen Fortuna, wenn man rein inhaltlich es betrachtet, ohne das Ergebnis. Nichtsdestotrotz, also da sollte noch was passieren, ey. Ja, also nicht nur Qualität, die noch dazukommen sollte, sondern generell, was die Entwicklung angeht. Ja. Dein Nachbar hat
sofort die WhatsApp, wirklich in München kriegst du eine WhatsApp ab oder auf dem Weg nach München. Klasse.
Ja, ich habe das Spiel natürlich geschaut, während in München alle dabei waren, das Stadion zu fluten, habe ich da schon Magenta geschaut. Und Julian Lührs hatte die Chance schlechthin für den VfB 2. Die beste im ganzen Spiel für den VfB 2, kann man eigentlich so sagen. Und hätte er nicht 6 oder 7 Kontakte gebraucht, sondern vielleicht nur 2, dann wäre der richtig, wäre der richtig ein Tor zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Das ist es leider nicht. Aber so ist halt, muss man damit leben, weitermachen, weiterarbeiten. Das wird Nico mit seinen Jungs auch machen. Da steht überhaupt kein Zweifel dran. Ja. Na. Aber wer dachte, dass das einfacher wird als letzte Saison, der kann sich jetzt schon mal gehackt legen. Das wird nicht passieren. Ja. Dafür hat der Kader zum einen zu sehr Substanz verloren, zum anderen ist er halt noch nicht so sehr mit den vielen Neuen zusammengewachsen, wie es sein könnte, ja, und irgendwann passieren muss, ja, also das ist ja ein Prozess, der wird auch weitergehen, der wird, aber irgendwann musst du halt in den Modus kommen, wo du in der Lage bist, dann wirklich auf diese engen Dinge auch mal für dich zu entscheiden, und das sind sie aktuell noch nicht.
Und es hier bleibt ja einfach über dem Strich zu bleiben. Dafür ist natürlich so ein Spiel wie in Düsseldorf ärgerlich, weil das ist ja dieses komische Ding dieser dritten Liga, dieses Niveau oder das alles auf ähnlichem Niveau passiert. Wenn du liest, Fortuna Düsseldorf schlägt zu Hause in VfB 2 1-0, sagst du, jo, ist fein. Aber halt nach dem aktuellen Stand der Liga, unglücklich.
Das ist so. Nichtsdestotrotz, weiter geht's in Würzburg am Wochenende, Aufsteiger. Und da müsstest du eigentlich was ziehen. Ja, also, wenn du damit weniger als einem Punkt nach Hause kommst, oder nicht mindestens mit einem Punkt nach Hause kommst, ist es bitter, und eigentlich ist der Punkt schon zu wenig. Ja. Gut, die U19 von Tobias Rathgeb hat ein ganz, ganz wichtiges Statement gehabt am Wochenende, nämlich einen Pokalsieg gegen Freiburg. Immer schön, wenn man die Breisgauer schlägt. Das ist immer ein hitziges, intensiv geführtes Spiel der beiden besten NLZ in Württemberg, Baden-Württemberg. Und umso schöner, dass du es gewinnen konntest. Jetzt sind es nur noch 3 Schritte bis Berlin. Ist auch schon irre, gell? Du musst überlegen, du bist gerade Saisonanfang und hast eigentlich nur noch 3 Spiele, bist schon wieder in Berlin. Ja? Oder ja. Babelsberg, Potsdam, in dem Fall. Und da wissen wir ja alle, wie das letzte Spiel ausging. Nämlich sehr, sehr positiv für den VfB.
Als Bei den Profis würdest du jetzt sagen, der schnellste Weg nach Europa.
So ist es, genau.
Der ja. Am Sonntag weiter ausgelost wird, wenn ich es alles richtig im Kopf habe.
Sonntag wird der DFB-Pokal ausgelost, korrekt. Ja. Und für die U19 geht es wie folgt weiter. Nämlich am Wochenende steht ein Spiel an bei den Herren Junioren der SGV Freiberg Heilbronn. Nee, nicht bei, sondern zu Hause gegen die Jungs. Und dann kommt Viking Stavanger. Ja, Youth League geht los. Und wenn meine Infos stimmen, spielt man in Großasbach. Weil im Gassi-Stadion gerade zu viel auf dem Rasen passiert. Selten, aber es soll es geben, solche Fälle. Ja, das Geläuf muss ein bisschen geschont werden. Deswegen weicht man für dieses Spiel nach Großasbach aus. Alle anderen 5 Spiele bzw. Die Heimspiele in der Youth League, die noch kommen, dann die anderen beiden, die können im Grassi-Stadion stattfinden.
Ja, ja, das heißt, die U19 geht nur leer aus bei Club Brügge und bei Eindhoven. Das sind die Spieltage, genau. 7 und 8, die sie nicht bekommen.
Richtig.
Und der Auftakt für das Gazi-Stadion für Youth League ist dann direkt der Kracher gegen Atletico Madrid.
So ist es. Könnt ihr euch alle schon mal schön dick notieren. An dem Tag müsst ihr früher Feierabend machen. Ja.
Und heißt aber auch, letzter Youth League-Spieltag ist ein Heimspiel gegen Lille. Anders als die Profis, die auswärts ran müssen.
So ist es, Felix. Wie sieht es bei der U17 aus? Was wissen wir da?
2-0-Sieg gegen die Freunde aus Kaiserslautern lese ich in unserem Sheet. Genauso wie Freiberg Heilbronx steht übrigens drin. Ja, das ist falsch vorgelesen.
Heilbronx, ja. Es war früher, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ja. Und früher war das bei uns so der Slang unter uns. Ich bin da in der Ecke bei Feingen an der Enz da hinten aufgewachsen. Damals ging es immer um Heilbronx, ja. Ja. Da ist auch bisher eigentlich alles im grünen Bereich bei der U17. Das machen sie gut. Das dürfte gerne, glaube ich, so weitergehen aus Club-Perspektive, oder? So kann man mal in die Saison reinkommen.
Das scheint sich auch hochzuschaukeln, was dann das Derby angeht, weil es ist der einzige Verein, der gerade noch vor dem VfB steht in dieser Tabelle, ist der KSC.
Ja, richtig.
Das könnte sich in, das ist gar nicht mehr so lange hin, glaube ich, in 3-4 Spielen ziemlich hochgeschaukelt haben.
Hoffentlich, genau. Hoffentlich wird es ein richtiges Kracher-Spitzenspiel um die Spitze. Jetzt geht es erstmal am Samstag auswärts beim ersten FC Saarbrücken wieder um Punkte. Und wir schauen auch nochmal nach Punkten, nämlich Punkten auf unserem Werbekonto. Bis gleich.
Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten. Werbung Ende.
Ausblick Heimspielauftakt gegen Köln steht hier auf unserem kleinen Sendungspapierchen. Und bevor wir richtig reingehen, liebe Leute, hören wir erstmal den Ex-Kölner im VfB-Kader, der regelmäßig auch in der Stammelf steht.
Ich freue mich drauf. Wir wissen, was wir können und wir spielen zu Hause und wir wollen die 3 Punkte hier lassen. Wir können es kaum erwarten. Vorfreude ist da und wir freuen uns davon.
Das war Jeff Chabot. Wer ist der andere Ex-Kölner?
Im aktuellen VfB-Kader.
Mhm. Quiz. Unangekündigtes Quiz.
Ja, eigentlich, stimmt, Nati, der war doch mal in Köln.
Ganz so früher. Ist es. Und der dritte?
Ach guck, dann war das gar nicht da gemeint.
Doch, der ist gemeint, aber es gibt noch einen, der mir gerade eingefallen ist, weil der spielt noch weniger als Nati gerade.
Justin Diehl war in Köln.
So.
Wie lange fällt der eigentlich noch raus?
Das ist, sehr entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe einfach nur, empfinde einfach nur noch Mitleid, ehrlich gesagt, für den jungen Mann, weil das irgendwie, seit er da ist, jedes Mal dasselbe Muster. Das heißt, er kämpft sich ran, hat Trainingszeit bei Hoeneß, präsentiert sich gut in der Vorbereitung und dann macht's Klack. Und dann, ja, in einem Jahr geht die Geschichte weiter so. Es ist wirklich bitter. Mal gucken, ob er für die zweite Mannschaft bald wieder in Betracht kommt. Das wäre auch noch so ein kleiner Gamechanger für Nico tatsächlich, ja, wenn du Justin Diehl regelmäßig zur Verfügung hast. Wir werden sehen, was passiert. Aktuell ist mein Stand, ich weiß es einfach nicht. Also ich kann dir gar nichts Konkretes sagen. Ich weiß nur, dass er Reha macht.
Ja, bin ich der Einzige, der bei Auftaktspiel oder erstes Heimspiel gegen Köln an Zorniger denken muss? 1-3. Ich glaube, es war damals ein erster Spieltag. Vielleicht bin ich auch einfach gerade nur ein bisschen noch in diesem Thema von Bilanz und Statistik zu ersten Spieltagen. Aber das war auch, das ist das erste Spiel, das mir irgendwie in den Kopf gekommen ist. 2015 müsste es gewesen sein. Das war ein ärgerlicher Start, der sich so fortgesetzt hat, den wir am Freitag aber, glaube ich, nicht so sehen werden.
Jetzt ist die ganze Woche Wundenlecken angesagt, logischerweise, für den VfB. Sie sind wieder im Training, die Jungs von Sebastian Hoeneß. Dieser Heimspielauftakt, ich habe hier noch aufgeschrieben, Wundenlecken, Karawane Cannstatt und die Wucht der Cannstatter Kurve. Was machen wir aus dieser Gemengelage, Felix?
3 Punkte.
Oh, Shots fired. Sehr gut.
Ja, nee, das ist ja, also erster Spieltag oder erstes Heimspiel ist immer besonders. Ich finde es weiter ein bisschen schade, dass du einen Freitag bekommst. Ich fand Karawane so Samstagmittags reingrooven auf 15:30 schon angenehmer. Jetzt hast du seit Freitagabends irgendwie, ich glaube 18 Uhr ist Treffpunkt, 18.15 Uhr soll es losgehen. Wie immer rund um den Bahnhof Bad Cannstatt. Aber auch das wird eine Wucht entfalten und ich glaube auch spätestens da werden die meisten VfB-Fans mental von der München-Nummer entkoppelt sein und wissen, wie das einzuordnen ist und dann Vollgas geben, dass dieses erste Spiel, wo ja dann mittlerweile auch ein bisschen Druck drauf liegt oder ein bisschen Erfolgsdruck drauf liegt nach dem Saisonstart in München, auch entsprechend angehen werden. Und das wird, glaube ich, eine coole Nummer. Auch die Kölner bringen ja immer guten Support mit. Das ist wieder
wenn
so ein
Sie
Spiel,
denn
wo
Stadion rein
draufsteht. Ja. Das wird gut.
Wenn Sie denn ins Stadion rein dürfen. Ja, ja, das gab ja auch schon leider solche Fälle, dass da das Gegenteil passiert ist. Wir werden sehen. Ja, also ich freue mich auch, weil, wie gesagt, die Saison geht jetzt so richtig los. Du brauchst diese spezielle Energie auch, die Karawane und danach die Cannstatter Kurve bilden. Ich finde das immer sehr speziell, erste Saisonspiele, die dann, oder erste Saison Heimspiele, ist immer eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre. Erinnert euch vielleicht noch letztes Jahr, das Spiel gegen Mönchengladbach, das Cema-Tor. Ja. Das war schon alles in allem ein richtiger Banger und den wirst du auch brauchen, weil du das als Antrieb, als Motor brauchst für die nächsten Wochen. Aufgaben, wir haben heute schon drüber gesprochen, was da ansteht. Und es ist einfach auch so eine, ich finde, es ist eine spezielle Magie, die es an wenigen Standorten, wenn überhaupt, in Deutschland so gibt, wie es eben in Stuttgart gibt, an diesem Tag. Oftmals auch nochmal unterfüttert durch eine Choreo.
Das war natürlich letztes Jahr der absolute Vollwahnsinn.
Letztes Jahr hat es seinesgleichens gesucht, was da passiert ist, genau. Ja.
Also deswegen ist es ja auch sportlich fast ein bisschen getrennt. Also das Spiel gegen Gladbach war ja auch sportlich nicht die Welt. Das war ja ein bisschen holpriger Saisonstart, aber du hast es halt 1-0 gewonnen und das hat gezählt. Und ich erinnere mich auch an ein super stimmungsreiches, ein sehr cooles erstes Heimspiel, auch von der Choreo getrennt, was ja jetzt nicht unbedingt vom Spiel an sich ausging, sondern einfach von diesem Spieltag, diesem ersten Heimspiel. Und im besten Fall krönt es eben auch am Freitag mit einem Sieg. Vielleicht ein bisschen souveräner als das 1-0 gegen Gladbach, aber wenn es am Ende auch so enden würde, würde man sich auch nicht beschweren.
Ich will jetzt erstmal hören, was du uns mitgebracht hast. Bitteschön.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Wir fangen zum ersten Mal wieder an mit Bundesliga-Daten, Bundesliga-Vergleichen, die natürlich ein bisschen ein paar Spieler gebrauchen, um wirklich, wirklich interessant zu werden. Jetzt haben wir bisher einen Spieltag gespielt, aber trotzdem natürlich die Kölner da jetzt hier und da besser unterwegs nach ihrem 3-2-Sieg gegen Hoffenheim. In Sachen Toren zum Beispiel haben 3 Stück gemacht, der VfB nur 1. Damit haben wir gerade einen Platz 12 im VfB und einen geteilten Platz 3 bei den Kölnern. Die haben 16 Torschüsse abgegeben gegen Hoffenheim, der VfB 11 gegen die Bayern. Und da sprechen wir von Gesamtschüssen, nicht nur spezifisch aufs Tor. Auch die Passquote bei den Kölnern besser bei ihrem ersten Spiel, knapp 83%. Beim VfB, wie vorhin schon erwähnt, 76%. Ballbesitz beide ähnlich, 40% beim VfB, 45% bei Köln, also die haben trotz weniger Ballbesitz das Ding gezogen, ihr Heimspiel. Haben die Zweikämpfe, sind sie sehr, sehr stark, das kann man mal aus dem ersten Stück rausnehmen als Stärke. 125 gewonnene Zweikämpfe ist Platz 1 in der Bundesliga, auch nicht geteilt, sondern alleine Platz 1. Der VfB auf Platz 14 mit seinen 84 in München. Kopfballduelle haben sie auch ganz, ganz viele gewonnen, die Kölner Platz 3, der VfB auf Platz 6. Flanken beide ähnlich viel geschlagen. Auch bei den Karten musste Köln nicht so, keiner noch großartig viel hinnehmen, aber die VSM-Gegner der VfB natürlich deutlich, deutlich mehr. 17 Stück, vorhin schon vorgelesen, ist eher Seltenheit, dass der VfB so oft zugreift, sag ich mal. Die Kölner haben 11-mal gefoult. Laufdistanz der VfB ist tatsächlich mehr gelaufen als die Kölner. Das war insgesamt ein intensiveres Spiel, was die Laufdistanz angeht, beim VfB in München als Köln gegen Hoffenheim. Sprints beide sehr ähnlich, nur 4 mehr gemacht der VfB, also beide auf einem ähnlichen Niveau. Auch die intensive Läufe ist jetzt alles halt einfach Werte, die noch nicht so groß reinschlagen wie nach 14, 15, 16 Spieltagen. Deswegen die interessanteren und wichtigeren Geschichten sind natürlich die Bilanz und das Gefühl gegen Köln, dass man daraus so ein bisschen ableiten kann, sage ich mal. Wir haben 49 Bundesliga-Heimspiele des VfB gegen Köln, werden also das 50. haben, eine runde Zahl am Freitagabend. Bisher eine gute Bilanz, 28 Siege, 12 Remis. und 15 Niederlagen gegen den FC. Die letzte Heimniederlage, die hatte ich ja vorhin schon angesprochen, war dieser erste Spieltag 1:3 2015. Und auch danach hast du, oder davor, dass du ja so ein bisschen, finde ich zumindest, habe ich so in Erinnerung, so ein bisschen das Gefühl von Angstgegner gegen Köln. Das sahst du oft mal komisch aus, vor allem zu Hause oft mal verloren. Das ist seitdem ja abgestellt worden, weil seitdem waren 6 Bundesliga-Heimspiele mit 4 Siegen und 2 Remis, also nicht mehr verloren. Einmal hast du noch verloren, das war Pokal, das war 2021, 1:0-2. Ich glaube, es war ein Doppelpack Modest, in auch einer ziemlich schwierigen Phase des VfB Stuttgart. Damit gerade Tabellenplatz 18 gegen 7, 0:3 Punkte. Wie gesagt, alles noch nicht so groß belastbar hier nach dem ersten Spieltag. Aber letzter Ausblick noch, weil ich es schon in München gemacht habe, auf den ersten Spieltag insgesamt, gehen wir auf das erste Bundesliga-Heimspiel. Unter Hoeneß ließ sich das schon deutlich, deutlich besser als seine ersten Bundesligaspieltage insgesamt. 5:0 gegen Bochum, 3:3 gegen Mainz, was sehr ärgerlich war damals, und das angesprochene 1:0 gegen Gladbach. Und auch insgesamt letzte 10 erste Heimspiele, 2 davon Liga 2, muss man dazu sagen, waren 6 Siege, 2 Remis und 2 Niederlagen. Das ließ sich schon deutlich besser als der offizielle Saisonauftakt des VfB am ersten Spieltag. Aber das erste Bundesliga-Heimspiel des VfB läuft meistens gar nicht mal so schlecht.
Wollen wir hoffen, dass das so bleibt. Genau. Die Kölner haben, finde ich, ein Ausrufezeichen gesetzt am Wochenende. Ja, hatten einen schlechten Pokalauftritt gegen die Würzburger Kickers.
Stimmt.
Und waren dann auch gegen Hoffenheim lange Zeit im Hintertreffen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da was geht, und dann plötzlich bam. Ja. Linden Meiner und Thies Dalinga, zwei Namen, die man sich vielleicht merken sollte, ja, haben den Karren aus dem Dreck gezogen oder das Spiel gedreht, nenn's wie du es willst. Ich fand trotzdem bezeichnend, auch mit welchem Realismus man danach da zu Werke ging. Das ist ja in Köln immer so eine Sache, wenn die ein Spiel gewinnen, ist ja gleich, boah, Champions League, ja. Genau, und morgen nehmen uns die Weltherrschaft und sowas. Pinky in the Brain, so nach dem Motto. Und diesmal hast du halt, finde ich, sehr realistische Töne gehört. Das ist, ich bin jetzt nicht so, dass ich Köln regelmäßig verfolge, aber ich fand das schon bemerkenswert, wenn einer wie der Kessler, der Sportchef, da sagt, oh, gegen VfB wird das nicht reichen, was wir heute geboten haben, ja, gegen Hoffenheim. Wenn wir da was mitnehmen wollen, müssen wir halt ein bisschen mehr noch aufs Parkett legen. Und so, das ist schon, ja, finde ich dann zumindest mal bemerkenswert. Und jetzt bin ich gespannt, Felix, wen du mir mitgebracht hast. Klingel bitte.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Nicht nur mir, sondern uns, ehrlich gesagt. Ja? Also euch da draußen auch. Bühne frei, auf geht's.
Ja, viel unter deinen zwei Namen. Ich habe Dalinga mitgebracht, einfach weil direkt in den Daten natürlich aufgefallen ist. Zuerst aber zu ihm, Neuzugang, geliehen von Bologna, Stürmer. Die haben damals noch 16 Millionen für ihn gezahlt. 26 Jahre alt ist er mittlerweile, 1,90 groß, Niederländer, und nun eben 2 Tore in 25 Minuten zum 3-2-Sieg der Kölner gegen Hoffenheim. Und damit hat er zum zweiten Mal im Erstligaspiel einen Doppelpack geschnürt, 2023 zuletzt für Toulouse bei einem 2-1-Sieg gegen Straßburg. Und er hat nach seiner Einwechslung nur 17 Minuten gebraucht bis zu seinem zweiten Bundesliga-Tor. So schnell war zuletzt Erling Haaland im Januar 2020. Es müsste dieses wilde Spiel in Augsburg gewesen sein, wo er reinkommt und gefühlt direkt 8 Tore macht. Deswegen, ich glaube, sich in so eine Statistik einzureihen, neben Haaland, was so Joker und Einwechslung, Bundesliga-Statistik angeht, muss man auch erstmal hinlegen. Deswegen auf jeden Fall einer, der interessant ist. Vielleicht bekommt er durch diese Leistung direkt einen Startelf-Einsatz in Stuttgart. Müssen wir abwarten. Aber natürlich interessant, gerade natürlich auch für eine Mannschaft, die jetzt erst aus 5 Gegentoren kommt. Auf den darf man aufpassen.
Felix Mahler hat einfach schon als Kind in Statistik-Bettwäsche geschlafen. Ja.
Wenn sie gegeben hätte.
Ja. So, ja, ja. Okay, sehr gut. Klingt spannend. Hatte ich tatsächlich auch auf meiner Kicker-Manager-Shortlist. Interactive-Variante spiele ich da, schlussendlich habe ich mich dafür entschieden, Igor den Bestrafer drauf zu nehmen, ja, Igor Matanovic, dann Johnny Burkhardt und wer ist der dritte? Ah, dann natürlich, Pejcinovic, ja, die drei sind meine erste Sturmreihe in diesem Spiel. Ich habe den besten Kölner mir notiert, zumindest für beide Fürhalten, besten Kölner, das ist Marvin Schwebe, seit Jahren, Top 5 Torhüter in der Bundesliga, finde ich. Finde es bis heute spannend, dass der noch nie eine Nationalmannschaftsnominierung bekommen hat, weil das hat er eigentlich drauf, das Niveau. War jetzt auch gegen Hoffenheim der, ich meine, Dalinga macht die Buden und meiner war auch nicht schlecht, aber wer sie halt bis dahin im Spiel gehalten hat, war Marvin Schwebe. Ohne den, ähnlich wie Bredlow in München, hätten die richtig böse ausgesehen, zu dem Zeitpunkt, als sie dann plötzlich aufgewacht sind. Und
hält auch noch einen Elfmeter, ne?
Hält also einen Elfmeter, ja. Also
zum sehr wichtigen Zeitpunkt.
Marvin Schwebe ist für mich einer, also bevor ich, man kann sich hinterher viel erzählen, ja, aber bevor ich einen Nübel mitnehme zur WM, nehme ich halt so einen mit. Aber gut, das ist ja bald ein neues Zeitalter angebrochen und der Kollege Klopp macht vielleicht ein paar Dinge anders und vielleicht ist Marvin Schwebe auch auf dieser 57 Köpfe umfassenden Liste, die der Jürgen anscheinend in der Hosentasche mit sich rumträgt. Ja. Nun denn, wir werden es erfahren,
was bald ist Nominierungszeit. Angeschaut hat.
Genau, der war hier, war beim VfB, hat eine schöne Tour gemacht. Ja. München, Augsburg, Stuttgart, da gucke ich doch mal überall ein bisschen vorbei, sag mal Hallo, mach ein paar schöne Fotos. Ja. Und ja, was dann passieren wird, werden wir bald sehen, denn für diese Länderspielunterbrechung in der Liga ab dem 21. September bis zum 5. oder 6. Oktober, glaube ich. Ja. Da gibt es ja dann eine Nominierungsphase, logischerweise. Die läuft jetzt schon und es gibt auch eine Verkündung dieses ersten Kaders, den Klopp dann beruft für diese 4 Länderspiele sind es insgesamt in der Zeit. Das wird bald soweit sein. Ja, und zurück zu Schwebe. Also ich meine, Torhüter, den kannst du jetzt nicht schwer irgendwie bespielen oder im Zweikampf dominieren oder sonst was, aber es ist halt einfach der Go-To-Guy für Köln. Es ist ihr mentaler Anführer auch und der ist immens wichtig und wenn der einen Fehler macht, ist es gut für dich und deswegen ist er mein Player to watch.
Und hat den VfB auch schon ein paar Mal zur Weisheit gebracht.
So ist es,
genau. Also da war gegen VfB schon oft sehr, sehr gut.
So ist es und da wissen wir jetzt aber auch, da sind wir auch gleich da, worauf es ankommt. Ja, also der VfB sollte tunlichst es vermeiden, es zu so einem Abriss kommen zu lassen in seinem Spiel, wie es in München halt der Fall war. Ja, ist generell natürlich schlecht, wenn du sowas hast in deinen 90 Minuten. Und er sollte seine Qualität, die vor allem vorne ist, ja, tatsächlich richtig gut ins Spiel bringen. Pejcinovic, Undav, Demirovic, aber auch die Flügel. Ich hoffe ein bisschen auch auf Führig, übrigens auch Ex-Kölner, aber vorher ganz unterschlagen.
Stimmt.
Dass der zurückkommt. Bis jetzt habe ich vom Training noch nicht so viel Informationen bekommen diese Woche, ich weiß nicht. Aber für München hat es ja offensichtlich nicht gereicht. Es könnte also gut sein, dass er jetzt gegen Köln wieder parat steht und ist ein immens wichtiger Spieler für Hoeneß, einfach weil er diese Qualitäten hat, die er hat und ja, mit dazu beitragen kann, dass es vorne richtig gut läuft.
Das wäre schon wichtig. Und man darf natürlich auch irgendwo nicht überbewerten, was da am ersten Spieltag passiert ist. Also auf beiden Seiten nicht, weil ich habe nicht auf Köln getippt. Also ich glaube, Köln war auch bei vielen eher so im Abstiegskampf eingepriesen. Ich glaube, auch diese Kategorie von erster Trainerentlassung haben nicht wenige, glaube ich, René Wagner eingetragen. Und ich glaube, auch an der Lage ändert sich jetzt erstmal durch diesen Hoffenheim-Sieg nichts, so wie es ja auch der Kessler besprochen hat, sind sie am ersten Spieltag. Nur, dass wir jetzt hier nicht anfangen, irgendwie allzu groß Furcht zu haben, dass irgendwie Köln besser gescheit ist als der VfB. Ich glaube, die Favoritenrolle ist trotzdem verteilt am Freitag.
Also zumindest einer hat nicht René Wagner eingetragen, sondern Eugen Polanski. Das ist der Meißel.
Ja. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich war zwischen Bremen und Köln. Ich glaube, ich habe Köln eingetragen, weil Bremen ein bisschen mehr zögert sonst, aber das waren auch so die drei. Ja.
Jedenfalls sind wir da beim Tippspiel und das heißt Jingle bitte.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Das Mein VfB Tippspiel präsentiert von stickerpoint.de weist aktuell 4 Punkte für Meißel aus. Was weist es denn für Mahler aus? Ich habe gar nicht geguckt.
Wahrscheinlich 2. Es müssten 2 gewesen sein von Rostock und das war's dann. Ja. Ja. Weil ich ja in München auf Unentschieden getippt habe.
Sieh mal. Ja. Ich hatte mich eine Zeit lang gefreut, dass ich sogar Punkte noch für die Tordifferenz bekomme, als es 3-1 stand, aber dann kriegen die hinten raus noch diese 2 Scheiß-Tore in München. Egal. Jedenfalls 2 Dinge sind wichtig zu wissen. A, es wird natürlich weiter getippt. Ja. Gegen Köln kann ich dir jetzt schon mal ein stabiles 2-0 für Stuttgart einloggen. Und B, wir haben alle Champions League-Spiele jetzt auch schon integriert. Das heißt, ihr könnt ab sofort auch die Champions League-Parteien schon mal durchtippen, so ihr das dann tun wollt. Felix, was tippst du?
Ich muss ja jetzt meinen Jinx umdrehen, den ich ja vorhin irgendwie selbstverschuldet reingebracht habe mit diesem 1:3 und drehe das Ding um. VfB gewinnt mit 3:1 zu Hause, auch weil ich glaube, dass die Offensivqualität da ist. Dazu hast du aber auch gesehen, dass defensiv nicht alles 100% sitzt. Deswegen ist das ein Ergebnis, das für mich irgendwie passt.
Sehr schön. Ein Christian Pavlic darf dann nächste Woche erklären, warum er vergessen hat, den Auftakt zu tippen. Jedenfalls ist er dann wieder da. Wir freuen uns alle sehr.
Ja.
Nächste Folge wird es am Dienstag geben. Dann höchstwahrscheinlich mit einem kleinen Special Guest. Zu viel wollen wir noch nicht verraten, aber es geht um Historisches. Vielleicht so viel mal als Kontext. Und natürlich dann steht das erste Champions League Spiel schon mal im Fokus. Viking Stavanger kommt am 9.9. Am 8.9. bekommt er noch eine Podcast-Folge von uns dazu. Und
ist schon das, verrückt, wie schnell das kommt, ne?
Also, ja, jetzt geht's ab.
Ich dachte so, ach, Champions League, ja, wann spielen die denn? Kann ich da oder ist da Basketball? Ah ja, ist ja eh noch bald hin. Guck ich, warte mal, nächste Woche, ich sollte handeln. Das ist schon verrückt.
Anschnallen, das ist jetzt die Devise. Es geht wirklich zur Sache und ich freue mich drauf. Das soll es aber für heute gewesen sein. Wie immer gilt, ihr findet uns auf WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Blue Sky. Es gibt ein Newsletter, es gibt einen YouTube-Kanal. Ihr könnt uns überall bitte reinfolgen und liken und gerne auch was kommentieren. Vor allem auf Spotify freue ich mich immer, wenn ich Spotify-Kommentare finde und lesen kann. Das war die 416. Herr Mahler, ich ziehe meinen Hut, den ich nicht aufhab. Ne? Ich hätte nie gedacht, dass wir eine Stunde 10 quatschen heute, weil ich natürlich gut auf dem Zettel habe, da steht ja gar nichts drauf. Also, ja, und dann sind es meistens die Folgen, wo am längsten dann gehen. Ja, haben wir heute auch wieder bewiesen.
Wir waren gefühlt nach 5 Stunden mit München durch und dachte, okay, gut, heute wird's halt die 3/4. Nee.
Nicht aber mit
Spaß
uns.
Gemacht, ja.
Nicht mit uns.
Irgendwie ist halt doch immer alles drin.
Ihr Lieben, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlic, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.